Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute mit mir, Nina, und mit dir.
Servus, hier ist Don Felix für euch.
Hallo. Don Felix, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, da hast du viel Expertise drin, weil ich glaube, du warst in allen Phasen davon schon mal mit dabei, live, in deiner Tätigkeit sowohl als Notarzt, aber auch als Unfallchirurg. Und ich finde es ganz spannend, ich werde dir heute wieder mal Löcher in den Bauch fragen. Erzähl uns doch, um was es heute gehen soll.
Also wir haben uns entschieden, wir reden ein bisschen über MANF, also den Massenanfall an Verletzten. Da gibt es übrigens auch den MANE als Gegenpart, den Massenanfall an Erkrankten. Den berühren wir höchstens so passagier mal. Und besonders fokussieren wir uns drauf auf das, was für euch Hörer relevant ist, nämlich was mache ich, wenn ich jetzt plötzlich meinen Dienst habe in der Klinik und sowas wird ausgelöst.
Ja, weil das ist ein super spannendes Thema. Ich selber bin da gar nicht so tief drin. Also ich bin sehr gespannt, was du heute alles mitgebracht hast. Und MANF ist so, das wird schon von so einem Mythos irgendwie begleitet. Ja, so ein riesen Unfall oder entgleister Zug oder irgendwelche ganz dramatischen Szenen. Und dann für uns als medizinisches Personal ist natürlich wichtig, das ist natürlich total dramatisch und auch interessant. Da gibt es total viele auch aufgearbeitete Fälle. Aber für uns am relevantesten, was mache ich dann, wenn ich da involviert bin und wie verhalte ich mich da? Und da soll es heute ein paar Einblicke dafür geben.
Dröseln wir das mal ein bisschen von hinten auf oder eher genau gesagt von vorne, wenn man es ganz genau sagen will. Also die Definition von einem MANF ist ja, die einfachste Variante davon ist, dass man einfach eine Diskrepanz hat oder ein Mismatch, wenn man neudeutsch möchte, zwischen den Ressourcen, die benötigt werden, den medizinischen, und den Ressourcen, die tatsächlich vor Ort zur Verfügung stehen. Das heißt, also rein theoretisch, wenn man dieser Definition folgt und zwei Fahrzeuge jeweils mit 4 Personen beladen aufeinander frontal auftreffen und da halt dann 8 Verletzte sind und man ist erstmal als ein Fahrzeug vor Ort, hat man eigentlich schon eine MANF-Situation mehr oder weniger.
Ja, eigentlich nach der Definition, ja.
Genau.
Ja.
Und das ist auch wichtig, dass man das im Kopf behält, wenn man denn tatsächlich in der Präklinik tätig ist. Wenn wir jetzt natürlich uns in der Klinik befinden und an solche MANF-Situationen denken oder wenn man jemanden fragt, woran denkt ihr, dann denken die natürlich immer an so Großschadensereignisse, könnte man sagen. Ja, also Flugzeug stürzt ab, Bombenangriff wird heutzutage immer wieder mal diskutiert, also halt terroristischer Akt sozusagen. Oder eben Schießereien und so weiter und so fort. Also Sachen, wo man dann plötzlich erwartet, okay, da kommen unendlich viele massennahen Patienten. Aber nochmal zurück, primär geht es um diese Diskrepanz an Ressourcen, die man am Anfang hat. Und natürlich ist die Situation eine ganz andere, wenn man präklinisch tätig ist, als wenn man in der Klinik tätig ist.
Also für mich wäre jetzt vor allem bei der Präklinik interessant, weil ich selber kann mir das nicht so gut vorstellen, wie bereitet man sich auf so etwas vor? Weil so eine Situation, so eine Extremsituation, MANF, die tritt ja nicht jetzt jede Woche auf. Ja, wie lernt man sowas? Auch schon in der Präklinik, ja?
Also die Leute, die in der Präklinik tätig sind, die haben Module in ihrer jeweiligen Ausbildung drinnen, da wird eben der MANF explizit gelehrt.
Ist das auch im Notarztkurs vorgesehen?
Ja, im Notarztkurs gibt es eine Sichtungsübung und da wird jetzt der MANF per se wird schon angesprochen. Da muss man ja mit der Situation klarkommen, dass man möglicherweise erst eintreffender Notarzt ist. Und das heißt, man ist vorübergehend, wenn man erst eintreffender Notarzt oder Notärztin ist, die medizinische Leitung oder sozusagen der leitende Notarzt.
Okay, also wenn ich richtig verstehe, für die Präklinik gibt es da eigentlich ein konkretes System.
Correct.
Ja, und das Personal wird dementsprechend geschult. Jetzt ist es aber so, in meiner klinischen Laufbahn bisher, auch in der Notaufnahmerotation, gab es jetzt keinen Kurs oder Simulationstraining, was wäre jetzt, wenn morgen ein MANF passiert. Ja, und das wäre natürlich schön, wenn es das überall geben würde. Ich glaube, wahrscheinlich ist Aufwand und Benefit davon einfach nicht da, weil es einfach so selten dann vorkommt. Aber wie du sagst, eigentlich die Definition sagt ja schon, einfach wenn zu wenig Ressourcen da sind, dann sind wir eigentlich schon beim MANF. Und deswegen wollen wir jetzt auch nochmal mehr den Fokus darauf legen, wenn ich jetzt im Dienst bin oder im ja, heute Notaufnahmeschicht habe. Wie gehe ich damit um? Was für Risiken gibt es, was für Schwierigkeiten, wenn ich jetzt plötzlich in so einen Mann reinstolpere? Und um eben nicht genau so reinzustolpern, sondern gut vorbereitet zu sein, wollen wir jetzt ein paar Dinge durchgehen.
Ja, das sind schon ganz gute Punkte, die du ansprichst. Das Hauptproblem ist eben, dass das ein seltenes Event ist. Und wie wir alle wissen, sind seltene Events halt Events, auf die es sich schwer vorbereiten lässt, weil man einfach keine Routine darin hat.
Ja.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn plötzlich die Schwiegereltern auftauchen. Das ist bei vielen, also meine wohnen auf einem anderen Kontinent. Das heißt, wenn die kommen, dann muss man immer noch mal überlegen, okay, wo schlafen jetzt die Schwiegereltern und was essen die und wo kommt die Kaffeemaschine her? Aber wenn man das ein-, zweimal durchgemacht hat und sich so eine kleine Schwiegereltern-Checkliste erstellt hat zum Beispiel, dann kann man da diese Problematik deutlich besser abarbeiten. Und ich glaube, so wird es im MANF auch sein. Also ihr könnt es trainieren, ihr werdet es nicht jeden Tag trainieren, egal ob in der Klinik oder Präklinik. Das heißt, ihr braucht Algorithmen, ihr braucht Checklisten, mit denen ihr arbeiten könnt und nur dann werdet ihr erfolgreich so eine Situation meistern. Wir haben jetzt die Situation, dass wir Dienst haben und vielleicht fühlen wir uns im Dienst schon ganz gut als Dienstärzte oder Ärztinnen und machen uns eigentlich gar keine Sorgen, wenn jetzt hier in der Klinik irgendwas schief geht. Und wenn wir jetzt aber einen MANF haben, dann ist das Problem, wir gehen weg von einer Individualmedizin zu einer Katastrophen- und zu einer Massenmedizin, sage ich jetzt mal, wo eben nicht mehr primär das Wohl eines Einzelnen relevant ist, sondern das Ziel ist, dass möglichst viele von den Betroffenen und von den Patienten überleben und auch unbeschadet überleben. Und das heißt, das ist manchmal für uns im Kopf ein Problem, weil wir haben einen Patienten vor uns, der hat eigentlich eine Problematik, die wir sofort beheben wollen, aber wir wollen nicht alle Ressourcen auf diese Situation werfen, sondern wir müssen erstmal schauen, können unsere Ressourcen, wir haben ja gesagt, wir haben limitierte, vielleicht, wenn sie bei anderen Patienten angewendet werden, mehr Gutes tun.
Ja, für mich steckt jetzt dahinter schon das Wort Triage. Wie sind deine Erfahrungen damit? Wie gut funktioniert in so einem Fall Triage? Wer macht die Triage und wie geht es dann weiter?
Also, das muss man jetzt nochmal wieder ein bisschen aufdröseln. Fangen wir nochmal am Einsatzort an. Es gibt mehrere Arten von MANF, die relevant sind. Es gibt solche, die eine akute Gefahrenlage noch darstellen, entweder weil es irgendwie ein aktiver Polizeieinsatz ist oder weil da vielleicht Kampfstoffe verwendet worden sind oder so. Da muss man sich erstmal als ärztliches Personal, als medizinisches Personal zurückhalten und dann entweder die Polizei oder die Feuerwehr ihre Aufgabe machen lassen und erst dann kann man anfangen zu triagieren. Jetzt gehen wir aber mal weniger von dieser Situation aus, sondern einer rein örtlichen Situation. Es gibt den MANF, der sehr gut geografisch erreichbar irgendwo stattfindet, also sagen wir jetzt mal in einem Stadtzentrum, ja, oder der irgendwie abgelegen ist, also sagen wir mal eine Zugtrasse, die zwischen zwei Städten ist. Und das hat beides tatsächlich für uns Vor- und Nachteile. Der Vorteil von einem gut gelegenen MANF ist natürlich, die Patienten können alle gut und leicht weg. Das Problem an dieser Sache ist, diese Patienten, die können natürlich auch eigenständig plötzlich irgendwo auftauchen. Und das macht die Koordination sehr schwer, insbesondere für uns dann in der Klinik. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und der andere MANF, das ist der, der örtlich etwas abgeschieden passiert, also wie dieser Zugunfall, den ich jetzt gerade, der fiktive Zugunfall, den ich gerade angesprochen habe. Da ist es so, da ist es schwer für uns hinzukommen. Wir müssen die Patienten abtransportieren als Präklinik, aber die Krankenhäuser, die in der Gegend sind, die kriegen natürlich nur ganz kontrolliert und angemeldet die Patienten, die sie erwarten können. Und das ist vom Organisatorischen schon ein großer Benefit für die Klinik wenigstens.
Ja, das ist spannend. Und wenn jetzt vor Ort präklinisch, wer entscheidet über Triage so tatsächlich?
Ja, also vor Ort ist es so, da gibt es einen leitenden Notarzt. Um leitender Notarzt zu werden, noch im Nebensatz, muss man schon ein erfahrener Notarzt sein mit Facharzt und muss dann noch einen Zusatzlehrgang machen und sich dann regional zertifizieren lassen. Also ich habe eine leitende Notarztqualifikation für München erworben. Das heißt, ich habe diese ganzen Lehrgänge gemacht und dann musste ich hier in München mich mit der Feuerwehr und der Polizei und dem technischen Hilfswerk fortbilden lassen, damit ich weiß, wie hier diese regionalen Gegebenheiten sind. Und das muss man für seinen Landkreis, in dem man dann tätig sein will, machen.
Also du dürftest jetzt theoretisch, wenn ein Zug entgleist in der Region, in der du dein Zertifikat hast, dürftest du triagieren als leitender Notarzt vor Ort.
Der leitende Notarzt vor Ort ist gar nicht primär für die Triage zuständig, okay, sondern der ist nur weisungsbefugt den anderen Notärzten und medizinischem Personal. Mhm. Aber man würde versuchen, die Triage schon auch an andere Menschen zu übertragen. Mhm. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, da ist jetzt ein Zugunglück, ja, in so einem Zug sitzen ja mal dreistellige Zahlen an Menschen, dann kann ja ein Mensch die gar nicht alle triagieren richtigen Zeitrahmen. Ja. Sondern da schickt man Teams raus und die führen diese Triage durch. Okay. Das ist die erste Triage. Es werden ja mehrere Triagen durchgeführt. Und anhand dieser Triage werden die Patienten mit unterschiedlicher Priorität abtransportiert. Da gibt es so dieses Stichwort, finde die Roten, also die Schwerverletzten, die müssen sofort abtransportiert werden. Bei allen anderen hat man etwas Zeit. Und da ist auch nochmal eine Diskrepanz. In der Individualmedizin versuchen wir ja, die Leute individuell zu transportieren. Mhm. Bei solchen MANF-Situationen fahren wir auch mal mit Autobussen hin und sammeln halt mehrere Patienten gleichzeitig ein und fahren die mit dem Autobus irgendwo.
Ja, das wusste ich gar nicht. Spannend, okay. Und jetzt sagen wir mal, jetzt bist du ja zum Glück nicht nur als Notarzt tätig, sondern arbeitest manchmal auch in der Notaufnahme. Jetzt ist der nächste Schritt, wir haben jetzt triagiert, wir haben jetzt so einen Autobus voller Patienten und Patientinnen und die kommen jetzt in deiner Notaufnahme an. Wie geht's jetzt für dich weiter? Du bist jetzt in der Notaufnahme, der diensthabende Facharzt. Was passiert jetzt? Oder was passiert vielleicht in den Minuten vorher schon? Das ist vielleicht auch ganz spannend. Holt man da Leute irgendwie aus dem Frei rein in die Klinik? Wie läuft sowas ab?
Lass uns diesen Triage-Gedanken noch einmal kurz fertig spinnen. Also du hast recht, man muss ja in der Klinik dann irgendwie triagieren, da passiert dann eine Sekundärtriage. Mhm. Also uns werden die Patienten ja als angekündigt, jetzt kommt ein grüner Patient, also ein Leichtverletzter oder ein gelber oder ein roter. Und wir verlassen uns aber nicht drauf, sondern wir retriagieren die. Nicht, weil wir den anderen Leuten nicht glauben, sondern es kann ja passieren, dass während dem Transport sich die Situation von einem Patienten verändert.
Ja.
So. Aber zum Glück ist es meistens so, dass wir in der Klinik nicht von einem MANF überfallen werden, sondern wir haben schon einen zeitlichen Vorlauf. Denn das dauert ja eine Zeit, bis die Rettungskräfte vor Ort sind, sich da die Situation angeschaut haben und dann die Patienten zu uns gebracht haben. Und jetzt kommt schon mal die erste Problematik. Wir haben von zwei Arten von MANF geredet. Das eine sind die MANFs, die in der Stadtnähe oder halt gut zugänglich passieren. Da haben wir das Problem, dass Patienten selbstständig entscheiden, sie gehen jetzt in die Klinik. Und welche Klinik hat da am ehesten das Problem, dass sie gleich überfordert wird?
Die nächste.
Die nächste oder? Klinik, also die nächsten Kliniken. Und das heißt, wir versuchen bei solchen Situationen als präklinische Organisatoren auch diese Klinik von zu vielen Anfahrten zu schonen, weil wir davon ausgehen, dass da jetzt lauter Fußgänger in Anführungsstrichen auftauchen. Ja. So, wie bereiten wir uns jetzt als Klinik vor? Je nach Region gibt es unterschiedliche Alarmierungssysteme. Bei uns in Bayern oder in München ist das Ivena-System. Das ist eine Online-Plattform, auf die die ganzen Notaufnahmen Zugriff haben und die gibt dann einen Alarmton von sich. Zudem haben wir noch so einen Piepser, also wirklich so ganz klassisch, so einen Pager, der alarmiert auch und dann wissen wir, okay, jetzt geht ein MANF los. Mhm. Und das Erste, was wir uns überlegen müssen, MANF heißt ja nicht, wir haben eine leere Notaufnahme und wir kriegen jetzt einen Haufen Patienten, sondern wir haben ja den Alltag noch laufen, also da sind noch Patienten da. Klar. Das Erste ist, keine Panik. Das hört sich so leicht an, aber das ist wirklich so. Man muss nicht sofort wissen, was muss ich beim MANF machen, sondern man muss sich erstmal kurz überlegen, wer ist von allen anwesenden Ärzten die höchstrangige Instanz, die wenigstens vorübergehend die Gesamtleitung übernehmen muss. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, woher soll ich denn das wissen? Kliniken sind eigentlich verpflichtet, einen sogenannten Klinik-Alarm- und Einsatzplan zu haben. Ich hoffe, dass das viele nicht das erste Mal hören, dieses Wort, aber ich befürchte, dass es schon der Fall ist. In einer von meinen Kliniken bin ich als Mit-Katastrophenschutzbeauftragter da eben mit dafür verantwortlich und das ist eine massive Arbeit, so einen Klinik-Alarm- und Einsatzplan zu erstellen und den aufrechtzuerhalten, aber es ist eigentlich eine idiotensichere Anleitung, wie man während so einer Situation vorgeht. Das heißt, Jetzt passiert so eine Situation im Nachtdienst, das heißt, da ist kein erfahrener Oberarzt da, der sagt, ja gut, ich weiß eh schon, was wir machen, dann packt ihr erstmal euren Klinikalarm und Einsatzplan aus. Und dort sind Checklisten für die unterschiedlichen Personen, die an so einem MANF mitwirken müssen. Und dann ist mein Vorschlag, dass man, meisten Kliniken haben so einen MANF-Alarm-Knopf, da kann man erstmal draufdrücken oder den auslösen, dann trifft man sich im Team, bespricht sich kurz, ob der Situation, das IVENA-System hat einem grob natürlich auch gesagt, mit wie vielen Patienten man rechnen kann, das wird regelmäßig und live abgedatet, aber da wird eben für jede Klinik angegeben, wie viele Patienten kommen. So, jetzt, sorry, du hast eine Frage.
Okay, und das heißt, tatsächlich holt man auch Leute von zu Hause rein und holt sich da Unterstützung? Oder sind es immer Personen, die auch auf Rufbereitschaft sind, oder sind es auch Leute, die tatsächlich an dem Tag frei haben?
Gute Frage, also das kommt auf die Situation an. Wenn das im Tagesgeschäft passiert, was wir jetzt gerade ja nicht adressiert haben, im Tagesgeschäft ist es oft so, dass ja eigentlich eh schon sehr viele Profis im Hause sind und dann muss man gucken, wie viele Patienten kann man denn erwarten. Also diese MANFs, die werden in unterschiedliche Zahlenklassifikationen eingeteilt, also halt ob da jetzt 1 bis 5 kommen oder 5 bis 10 oder und so weiter und so fort. Ja. Und im Tagesgeschäft können ganz viele MANFs einfach von den anwesenden Personen gemanagt werden. Mhm. Im Nachtgeschäft ist das üblicherweise nicht so. Da gibt es dann entsprechend dieses Alarm- und Einsatzplanes Algorithmen, wer und wie viele Menschen nachalarmiert werden können.
Okay.
Und das ist schon einer der Punkte. Wichtig ist, dass man für die Klinik erreichbar ist.
Ja.
Also wenn ihr in der Klinik anfangt zu arbeiten, ist es häufig so, dass eure privaten Daten erfasst werden. Und es kann sogar sein, dass es euch schon mal passiert ist, dass ihr so einen Testalarm erlebt habt.
Ja.
Das Problem an diesen Testalarmen ist, dass die immer untertags stattfinden. Mhm. Und was viele nicht bedenken, ist, dass sie nachts ihr Telefon auf lautlos stellen, beziehungsweise auf Schlafmodus.
Oder Flugmodus.
Flugmodus. Mhm.
Ja.
Beim Flugmodus habt ihr Pech gehabt, beziehungsweise haben die Patienten Pech gehabt, weil dann kann man euch gar nicht erreichen. Ja. Bei den anderen Modi ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man rausfindet, von welcher Telefonnummer dieser Alarm stattfindet und diese in die Liste der erlaubten Telefonnummern aufnimmt, die einen zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen können. Und genauso würde das nämlich passieren. Also wir gehen jetzt nochmal zu der Situation zurück. Nachts werden wir mit einem MANF konfrontiert. Dann ist üblicherweise, packt man diesen Alarm- und Einsatzplan aus, guckt, wen muss man als nächstes alarmieren.
Ja.
Kleiner Profi-Tipp. Jetzt seid ihr in Anführungsstrichen ein kleines Licht in eurer Notaufnahme, weil ihr da einfach noch nicht lange arbeitet. Ihr macht vielleicht eine Rotation und seid nur 6 Monate da. Woher sollt ihr das alles wissen? Mhm. Geht zu der Schichtleitung der Pflege. Die arbeitet da vielleicht schon seit 10 Jahren oder so. Die hat das sicher schon mal mitgemacht, eine Übung. Und die weiß genau, wo diese Ordner alle sich befinden.
Wie oft gibt es solche Übungen?
Das ist... Ich weiß nicht, ob da eine Verpflichtung besteht, muss ich zugeben. Ich weiß, dass an beiden Kliniken, an denen ich arbeite, versuchen wir, das einmal im Jahr stattfinden zu lassen. So MANF-Übungen sind sehr ressourcenverschwendend, genauso wie ein echter MANF natürlich. Ja. Und funktionieren aber eben nur dann, wenn man auch das System versucht zu überlasten. Also wenn man wirklich extrem viele Patienten bringt.
Ja. Ich stelle mir das schon sehr chaotisch vor. Ich habe jetzt selber so eine Situation noch nicht erlebt, aber wie bleibst du selber in so einer Situation ruhig? Du stehst jetzt in der Notaufnahme, dann weißt du, da kommt jetzt dieser Bus mit, sagen wir, 7 Patientinnen und Patienten. Wie bleibst du da ruhig? Weil ich stelle mir vor, erstmal ist schon Chaos. Ja, also was passiert da die ersten Minuten wirklich in so einer Situation?
Also ich habe diverse MANFs in München leider miterleben dürfen, während ich in der Arbeit war. Das erste war die Schießerei im Olympiazentrum vor über 10 Jahren ist das jetzt her. Da war ich auf einer Intensivstation und jetzt vor wenigen Jahren war diese Amokfahrt ebenfalls in München. Da war ich in der Notaufnahme tätig. Und bei beiden Situationen ist das Wichtige, dass man sich eben kurz im Team zusammentrifft und dann ganz klar eine Hierarchie bestimmt. Also das ist jetzt nicht mehr, wir arbeiten alle zusammen, jeder nebeneinander, sondern da muss es jemanden geben, der den Hut auf hat und ganz klare Ansagen macht, sonst läuft es auseinander. Ja. Und man muss auch versuchen, entlang dieser Hierarchie sich zu kommunizieren. Dann muss man bestimmen, wieder idealerweise orientierend an diesem Alarm- und Einsatzplan, wer welche Unterdepartments, sage ich jetzt mal, kontrolliert. Mhm. Das heißt, es gibt jemanden, der den OP kontrolliert. Es gibt jemanden, der die Schockräume überwacht oder übersieht. Es gibt jemanden, der die Triage übersieht und so weiter. Und das sind die Leute, die dann an den Katastrophenschutzbeauftragten beziehungsweise den Führenden, also den Leitungsstab im Krankenhaus die Informationen weitertragen und dann auch die Anordnungen wieder zurückbringen. Und so bleibt man auch ruhig, dass man eben anfangs sich anhand dieser Checkliste orientiert, dann genaue Aufgaben verteilt und sich dann nur in seinem Aufgabengebiet eben bewegt, dass man sich jetzt nicht überfordert und sagt, oh, ich muss jetzt 20 Patienten versorgen. Das ist am Anfang gar nicht der Fall.
Ja, ich glaube auch, dass die Struktur da eine extrem wichtige Rolle spielt. Und du hast jetzt schon angesprochen, man muss einfach kommunizieren, wer macht was. Was denkst du, was da so die häufigsten Kommunikationsfehler sind oder was ist da schwierig in so einem Moment?
Also die erste Problematik ist natürlich, dass es schon eine Überwindung, den initialen Alarm auszulösen. Und da ist es natürlich gut, wenn man diese Entscheidung vielleicht nicht ganz alleine treffen muss, sondern man ruft halt seinen Hintergrundoberarzt von der Notaufnahme an. Das ist bei uns tatsächlich auch so die SOP. Und dann entscheidet man gemeinsam, wie, ob und wie viele Leute man alarmieren will und alarmieren soll. Und das wären so die ersten Schritte.
Und denkst du, da passieren manchmal auch, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass da schon Kommunikationsfehler auch auftreten, ja? Also was gibt es da für Beispiele oder wie kann man die vielleicht vermeiden? Ja, dann holt dann irgendwie noch an Ressourcen, sagen wir mal, 5 Ärztinnen und Ärzte ins Haus und dann kommen die Patienten und was für Schwierigkeiten kennst du da aus den Situationen, die du miterlebt hast?
Kommunikation ist ein wichtiges Stichwort. Da muss man aber sagen, die meisten Kommunikationsprobleme sind nicht untereinander jetzt innerhalb von der Klinik, sondern die sind wirklich explizit von der Einsatzstelle zu den Kliniken hin. Ja. Das Problem ist, das sind am Anfang immer sehr unübersichtliche Lagen und Informationen breiten sich teilweise dann an den normalen Kanälen vorbei aus und man hat dann ganz viele so Rumore, die man dann plötzlich von Twitter oder so bekommt. Also ich weiß nicht, wer in München lebt, aber während dieser Amoklage, während dieser Schießerei vor vielen Jahren, da kamen unglaublich viele Fehlinformationen rein. Da waren Informationen mit, da kommen jetzt zig Dutzende Schussverletzte rein und es gäbe mehrere Locations, wo Schießer sind und am Schluss stellte sich heraus, es gab eigentlich nur einen Schützen und tatsächlich sogar relativ wenige Verletzte. Aber das Problem da ist, dass man dann sehr schnell, sehr überschwellig alarmiert und dann Unmengen an Personal aktiviert, Ressourcen aktiviert und dann muss man die erstmal bei Laune halten und dann tröpfeln nur ganz wenige Informationen rein. Und das Wichtige ist, es wird ganz oft auch gar nicht so dealarmiert. Also das war in der Vergangenheit. Ja. Jetzt, ich muss sagen, der letzte Manf, den wir hatten, eben diese Amokfahrt hier in München, da war die Kommunikation exzellent. Also die Leitstelle, die hat die Informationen, die sie hatte, über dieses IVENA-System rasch verbreitet und hat dann auch irgendwann gesagt, so, jetzt ist der Mann vorbei, jetzt kommen keine Patienten mehr. Das heißt, über 10 Jahre hat sich natürlich da auch sehr viel entwickelt. Aber mein erster Instinkt war auch, als ich gehört habe, okay, da ist jetzt ein Mann in München, habe erstmal Twitter aufgemacht und geschaut, was für Informationen kriegen wir denn daher. Und da kamen tatsächlich mehr Informationen als über die konventionellen Kanäle. Man muss sich jetzt auch vorstellen, man ist da an der Einsatzstelle, gell? Da trifft sich jetzt ganz schnell und hektisch ein Führungsstab. Die haben am Anfang auch nicht die Möglichkeit, jetzt jedes Krankenhaus einzeln zu informieren, was jetzt da los ist. Also die müssen ja erstmal ihre eigenen Kräfte da organisieren.
Ja, ich meine, da gibt es mit dem IVENA eh schon total die gute Möglichkeit, das zu machen. Aber wahrscheinlich hinkt das so ein bisschen hinterher, wenn einfach massiv viele Leute dann einfach ein internetfähiges Gerät dabei haben und das schon mal teilen. So die Schwarmintelligenz ist dann wahrscheinlich einfach schneller als so ein Einsatzleiter jemals sein könnte. Ich finde es total schön, dass du einfach schon so viele Jahre sowas miterlebt hast, weil, oder was heißt schön, einfach sehr positiv, dass das jetzt so eine gute Entwicklung gemacht hat. Ich denke, die adäquate Versorgung von so einer MANF-Situation profitiert einfach unglaublich davon, dass das strukturiert abläuft, dass jeder seinen Platz kennt und jeder weiß, wie der Ablauf ist und was zu tun ist. Was hast du für ein Gefühl? Weil wir haben schon das bisschen über diese Neugier gesprochen, einfach, dass man das total interessant findet oder vielleicht die Menschen dort vor Ort einfach gar nicht anders können, als ihr Gesehenes sofort zu teilen. Wo ist für dich einfach dieses logistische und strukturierte vorbei? Und weil es kann ja auch sein, dass es jemandem einfach zu viel wird emotional, dass man einfach total überlastet ist, sei es jetzt präklinisch vor Ort oder einfach diesem Druck nicht gut standhält in der Klinik dann. Was wären da so deine Tipps, dass man das einigermaßen gut auch als Personal übersteht, ja, von der anderen Seite aus?
Also die meisten Alarm- und Einsatzpläne, die ich kenne, sehen auch vor, dass psychosoziale Unterstützung aktiviert wird. Also das heißt, da gibt es ja spezielle Kräfte in den Kliniken. Ich glaube, das haben wir insbesondere während Corona aktiviert, dass man diese Kriseninterventionsteams innerklinisch eben auch bereitstellt. Und die sind nicht nur für Patienten da, sondern eben auch für die Leute, die da arbeiten. Und die kann man eben auch aktivieren und die sollte man dann auch einsetzen. Mhm. Wenn man selber merkt, einem wird es zu viel, Eigenschutz geht immer vor. Es geht jetzt nicht nur um physischen Eigenschutz, ziehe ich mir Handschuhe an oder ziehe ich mir eine Maske an, sondern geht manchmal auch um psychischen Eigenschutz, dass man sich eben aus einer Situation entfernen muss. So schwer das manchmal ist, weil man sich natürlich verpflichtet fühlt dem Patienten gegenüber. Ja, aber rein theoretisch bei einem Mann kann es ja auch mal sein, dass ihr dann dasteht und sagt, das ist aber meine Nachbarin. Ich muss jetzt jemand anders behandeln und jemand anders macht meine Nachbarin, weil die kenne ich zu gut oder so.
Ja, okay, ja, voll. Ich glaube, da muss man echt darauf achten. Und ich glaube, das kommt vielleicht auch dann nach der Akutsituation erst, ne? Dass man erstmal merkt, dass das vielleicht auch seelisch mit einem macht. Also ich glaube, da muss man sich dann wirklich Hilfe holen oder das kommunizieren. Und was war jetzt so vielleicht eine Situation bei so einem Vorfall, der dich total überrascht hat oder mit dem du in der Situation gar nicht gerechnet hättest oder bei dem vielleicht sogar was besser geklappt hat als im normalen klinischen Alltag oder vielleicht etwas, dich total überrascht hat, mit dem du nicht gerechnet hättest?
Also, ich habe vorhin ja schon mal darauf hingewiesen, dass ein MANF zwar ein MANF ist, aber der beendet ja nicht den normalen Notaufnahmebetrieb in der Klinik. Das heißt, da läuft die Notfälle, die laufen einfach weiter. Das heißt, zum einen hat man oft ein volles Wartezimmer und zum anderen kommen halt auch Rettungsdienstfahrzeuge rein, die den normalen Herzinfarkt daherbringen. Und erfahrungsgemäß ist es schon so, dass wenn man in so einen Aufenthaltsbereich geht und dann sagt so, liebe Menschen, es hat ein Großschadensereignis stattgefunden, wir müssen Sie jetzt bitten, dass alle, die nicht irgendwie schwerst verletzt sind, die selbstständig in der Lage sind, jetzt uns zu verlassen, bitte das zu machen, dann ist da natürlich schon ein relativ großes Verständnis aus der Bevölkerung, auch wenn immer mal wieder ein oder zwei sehr überraschende Charaktere dann dabei sind, die dann glauben, sie sind aber jetzt doch viel wichtiger als alle anderen. Was hat mich sonst noch überrascht? Also, wir sind hier in München, wo wir ja aufnehmen, in einer besonderen Lage, die sicher in anderen Regionen vielleicht nicht 1:1 so nachvollziehbar ist, aber wir haben natürlich unglaublich viele Krankenhäuser auf einem Haufen. Und wir haben von diesen unglaublichen vielen Krankenhäusern sind auch relativ viele überregionale Traumazentren. Das heißt, ein in Anführungsstrichen normaler MANF, also irgendwas, wo selbst wenn da 10 Schwerverletzte in München entstehen würden, hätten wir die so schnell wegkompensiert und wir würden das als Klinik gar nicht als solches wahrnehmen, sondern nur die Präklinik in Anführungsstrichen leidet unter diesem Ressourcenproblem. Weil für uns als Kliniken ist es dann so, wenn wir 10 Schwerverletzte haben, kriegt jede Klinik einen Schwerverletzten. Ja. Das ist halt ein Montag sozusagen. Ja. Und um unsere Ressourcen wirklich zu sprengen, muss entweder ein massives Ereignis stattfinden oder wir müssen das Krankenhaus sein, das neben einem MANF ist. Ja. Und das ist, ich habe jetzt an mehreren Übungen teilgenommen und die auch teilweise mit organisiert. Und eine der komplexesten Lagen für uns war nicht, wir kriegen jetzt in Folge irgendwie 10 Patienten angemeldet und 3 davon sind rot und schwer verletzt somit und 7 sind gelb, also mittelschwer verletzt, sondern die größte Komplikation war, einmal ist uns ein Bus vorgefahren worden und da waren, glaube ich, 20 leicht Verletzte, also grüne Patienten. Mhm. Und das Problem ist, die sind wie ein Sack Katzen, glaube ich, muss man sagen. Also die laufen halt in die Notaufnahme rein und denen geht's nicht gut und die schreien. Und die laufen aber durch die Gegend, die lassen sich schwer einfangen. Also da muss man viel mehr managen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Challenge. Und die andere Challenge ist halt, aus diesen dann die rauszufiltern, die dann doch tatsächlich was haben können.
Ja, okay, verstehe. Ja, spannend. Und für dich jetzt so, also was würdest du jetzt weitergeben, wenn jetzt jemand so, wenn du jetzt der diensthabende Facharzt bist und du hast jetzt einen Assistenzarzt dabei, der ist jetzt im zweiten Monat in der Notaufnahme, was wäre so dein Rat in den Minuten, in denen ihr so quasi an der Tür schon wartet auf die ersten Fälle, die reinkommen? Was würdest du dieser Person mitgeben?
Also wir würden ja als Führungsstab versuchen, diese Person in eine Funktion einzuteilen, die ihr nicht über den Kopf wächst. Mhm. Das heißt, jemand, der so kurz im Betrieb ist, den würde man wahrscheinlich zur Versorgung der grünen, also der leicht verletzten Patienten einteilen. Und da wäre einfach mein ganz klarer Rat, arbeite alles ab, was du kannst, arbeite so schnell du kannst, aber versuche die Patienten auch regelmäßig zu reevaluieren, weil nur weil der als fußläufiger Mensch hier reingekommen ist, kann der ja im Verlauf noch schlechter werden. Und nochmal zurück zur Individualmedizin. In der Individualmedizin haben wir was, das nennt sich Schockraum B. Das heißt, das ist ein Patient, der eigentlich nicht hämodynamisch oder vital bedroht ist im Moment vor Ort, aber aufgrund des Unfallmechanismus ein höheres Risiko hat, irgendein Problem zu entwickeln. Ja, also sagen wir mal, der hat irgendwie ein Hochrasanztrauma erlitten, weil er irgendwo runtergefallen ist oder halt mit einem PKW irgendwo draufgefahren ist. Dann hat der ein höheres Risiko. Dieser Patient ist in einer Manf-Situation ein grüner Patient, weil der ist nicht vital bedroht, der läuft vielleicht in der Gegend rum. Aber in anderen Situationen hätten wir den als Schockraum B untersucht. Das heißt, habe ein genaues Auge auf deine grünen Patienten, wenn das dann sozusagen das erste Mal ist, und schaue, weil es kann sich einer von denen verschlechtern, weil der kann eine versteckte innere Blutung oder irgendwas haben.
Ja, und ich glaube, auch in so einer Situation ist trotzdem genügend Personal vor Ort, dass man auch nachfragen kann, wenn man unsicher ist, ja, dass lieber nochmal jemand mit drauf schaut. Und damit man eben sowas vermeiden kann.
Gar keine Frage. Ja. Rede natürlich engmaschig mit den Leuten, die um dich rum sind.
Ja. Und was lernst du jetzt für dich selber so aus diesen Situationen? Ich meine, du bist ja durch das Notarzt und die Schockraum-Situationen, die du oft miterlebst, da sowieso gut drinnen. Aber was nimmt man da so persönlich mit aus so Manf-Einsätzen? Vielleicht auch, was es mit einem selber macht? Oder was nimmst du da für dich mit für deinen normalen Arbeitsalltag?
Das ist einfach nochmal was einen sehr nüchtern die Realität sehen lässt. Mhm. Also das Erste ist, wir lernen in der Notfallmedizin eigentlich immer, wir können nur Sachen, auf die wir uns vorbereiten. Mhm. Und man muss sagen, diese Manf-Situation einfach, weil das so ressourcenfressend ist, also die Vorbereitung da drauf, sind eben viele nur mittelgut drauf vorbereitet, sage ich mal. Und das ist eigentlich der Key, dass man sich gut drauf vorbereitet. Also die Kliniken, da können die meisten von unseren Zuhörern jetzt nicht richtig mit kontrollieren, aber die müssen eben adäquate Alarm- und Einsatzpläne stellen. Aber, und das ist jetzt schon Aufgabe des Einzelnen, da mal reinzuschauen. Man muss nicht den kompletten Einsatzplan auswendig können, aber man weiß ja, was man selber für eine Funktion hat. Also wenn man arbeitet, ist man Dienstarzt Innere, ist man Dienstarzt Intensiv oder was. Ja. Und dann sollte man vielleicht mal in diesen Alarm- und Einsatzplan reinschauen und überlegen, was wäre denn meine Funktion, wenn sowas passiert, wenn ein Manf ausbricht und in welcher Art und Weise kann ich dann am besten helfen und am effektivsten helfen. Das andere, was ich gelernt habe aus diesen Manf-Situationen und aus den Trainings, die ich gemacht habe, das war ehrlich gesagt etwas desillusionierend, aber viele von den hypothetischen Manf-Situationen oder den tatsächlichen, die wir in München gehabt haben, sind natürlich Aggressorenlagen, also so Semi-Terrorlagen, wo irgendwelche Angreifer auch im Raum stehen. Und das ist eine Utopie, dass man sich vorstellt, wir sind jetzt hier im Krankenhaus und dann kommt die Polizei und schützt unser Krankenhaus. Sondern wir sind, wenn man ehrlich ist, ein mögliches Sekundärziel. Mhm. Und wir müssen letztendlich selber auf uns ein bisschen aufpassen. Also wir müssen unsere Augen und Ohren offen halten, weil natürlich auch bei diesen Patienten rein theoretisch Täter dabei sein können. Mhm. Auch das habe ich schon erlebt, dass ich Täter behandelt habe. Und das ist sowohl emotional ein bisschen ein Problem, als auch, wenn die eben nicht in Gewahrsam sind, können die natürlich auch im Krankenhaus noch Unruhe stiften.
Ja, das glaube ich ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ich glaube aber, du hast die wichtigsten Punkte super erfasst, dass einfach ein Mann nicht nur unseren Alltag irgendwie herausfordert, sondern einfach die Systeme auch total herausfordert und die Kommunikation. Da merkt man vielleicht dann erstmal, wo da noch Defizite sind. Und einfach so diese Medizin, die nicht nur individuelle Medizin ist, wie du gesagt hast, sondern einfach die für ganz viele Patienten gleichzeitig stattfinden muss und mit dem möglichst besten Outcome. Und ja, also von meiner Seite, ich werde auf jeden Fall diesen Katastropheneinsatzplan mir anschauen nochmal bei uns in der Klinik. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel dazugelernt wie ich heute.
Ich würde noch ganz kurz zusammenfassen, was das Wichtigste ist. Okay. Also wir haben es schon angesprochen, aber nur, dass es noch einmal gebündelt ist. Ja. Also es gibt das Erste, es ist gar nicht so wichtig, was mache ich im Fall eines Manns, sondern was mache ich davor. Und das heißt, schaut euch euren Katastrophenalarm und Einsatzplan ein, Klinikalarm und Einsatzplan an. Wenn da keiner ist oder ihr merkt, der ist irgendwie uralt von vor 20 Jahren, dann besprecht das nochmal mit euren Vorgesetzten, denn auch die sollten mal abgedatet werden, diese Alarm- und Einsatzpläne. Dann überlegt euch, was wäre eure Funktion, und drittens, und das ist wichtig, schaut, dass ihr erreichbar seid, wenn sowas passiert, damit man euch auch aktivieren kann. Ich glaube, das ist so die Zusammenfassung, die für mich jetzt relevant ist.
Ja, super. Ich finde, da waren richtig viele gute Tipps dabei. Von mir gibt es noch einen Musiktipp, wenn ich sonst schon nicht so viele Tipps halt beisteuern konnte. Und zwar Black Pumas mit Colors ist heute mein Musiktipp.
Sehr gut, ich kenne das Lied nicht. Wir werden es mal hinzufügen und dann schauen wir mal, wie es im OP rockt.
Sehr gut. Danke für die ganzen Infos heute und hört unseren Podcast, teilt ihn weiter, gebt uns eine gute Bewertung, 5 Sterne. Und ja, danke fürs Zuhören.
Wir freuen uns drauf. Servus.
Ciao.